Aufnahme läuft schon, Jürgen, haben wir gehört. Wir starten.
Haltung.
Achso, ja. Wir starten 18 Minuten zu spät und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht an mir lag. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich bestätigen.
Gut, dann wissen es jetzt alle da draußen.
Du warst pünktlich vor dem vereinbarten Termin zugegen.
Ja, und auch schon alles aufgebaut.
Stark.
Ja, und eine juristische Auseinandersetzung, die wir jetzt nicht im Detail erklären können, sorgte dafür, dass unser Regisseur Kevin Kiska nicht rechtzeitig zugegen war. So kann man es doch ausdrücken.
Ja.
Gut. Boah, ich weiß nicht, Vorgeplänkel heute. Ach so, hast du die Grillsaison schon eröffnet?
Zu Hause noch nicht, nein.
Ah, woanders?
Hm.
Lecker. Zählt aber dann nicht.
Zählt nicht?
Nee, also man muss schon den eigenen Grill anwerfen.
Ja, dafür braucht es dann ja auch ein bisschen Zeit und Ruhe und so. Und da ich am Wochenende immer arbeiten muss,
ja, okay.
wegen diesem Fußball,
natürlich
wird es dann schon knapp.
Aber hast du so einen Schwenkgrill oder so einen Holzkohlegrill, so einen Kugelgrill? Was
ein
hast
kleiner
du?
Kugelgrill.
Ein kleiner Kugelgrill.
Ja, der reicht. Und ein Schwenkgrill, also so eine Feuerstelle, wo man auch so eine Angel drauflegen kann quasi und dann auf der runtergebrannten Holzkohle dann auch grillen kann. Das ist dann sehr, sehr lecker. Dauert halt ein bisschen, aber...
Ja, muss man Geduld haben und vor allem das Blöde ist, für so 2-3 Leute reicht das nicht. Also beziehungsweise, du musst schon mehr Leute da haben. Gut, du hast ein paar Kinder.
Kommt so eine Armada.
Ist dieser Grill von einer amerikanischen Firma, von der jeder denkt, es wäre eine deutsche, weil sie den Namen deutsch aussprechen?
Ja.
Mhm. Okay, aber die Qualität ist halt überragend.
Ja,
das ist wie mit den Apfelhandys.
Ja, die Hitze ist cool. Und bei der Feuerstelle ist es cool, die ist von einem deutschen Hersteller und die hat so einen Ring außenrum um die Feuerstelle, der so abisoliert ist, sprich, den man anfassen kann. Auch wenn es die Schale heiß ist, kann man außen den Griff anfassen. Das ist mit den Kindern sehr praktisch, wenn man Stockbrot backt und sowas.
Oh, ja. Und hast du irgendwelche Vorlieben? Was legst du besonders gerne auf den Grill?
Dich.
Nicht verbal.
Ach so.
Grill den Staat.
Da drei von unserer fünfköpfigen Familie Vegetarier sind, ist da tatsächlich viel Gemüse dabei. Gerne Geflügel dann für mich und auch gerne mal Fisch.
Entschuldige, aber deine Kinder sind so jung, die haben das selber schon entschieden?
Mhm. Zwei von den dreien, ja. Der eine ist fest entschieden, der andere ist erstmal bis auf Weiteres entschieden. Genau. Meine Frau seit vielen, vielen, vielen Jahren.
Ist das eigentlich dann schwierig, was das Kochen angeht? Weil du isst ja schon dann gerne vielleicht mal Fleisch. Oder machst du das dann, wenn wir hier irgendwie essen gehen?
Ja, also ich esse wenig Fleisch und bin dann eher so Flexitarier.
Dann, Flexitarier?
Wenn ich dann mal unterwegs bin, dann freue ich mich auch darauf. Und dann habe ich da auch keine Schwierigkeiten mit. Aber zu Hause steht es dann quasi selten auf dem Plan und selten auf dem Speiseplan. Also da gibt's so gut wie gar kein Fleisch.
Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich oute, dass ich sehr gerne Fleisch esse oder ist das heutzutage gar nicht mehr gestattet?
Ja klar, du darfst in aller Freiheit dein Leben genießen. Du musst halt nur deine Konsequenzen bewusst sein und die Verantwortung dafür übernehmen. Also Leben in Freiheit mit dem Bewusstsein um die Verantwortung zu Produktionsbedingungen, Nachhaltigkeit, Energieökobilanz und was man für sie rechtfertigen kann, spricht ja nichts dagegen. Grundsätzlich glaube ich, regelmäßig, wenn auch selten, Fleisch zu essen, sowie regelmäßig, wenn auch möglichst wenig, Auto zu fahren oder sonst was. All das.
Ja, ich bin ja mit dem Rad gekommen, von daher.
Du bist mit dem Rad gekommen. Für mich war es zu weit heute mit dem Rad, weil nach Dortmund, später noch ein Termin in Bochum und wieder zurück und so. Das wäre zu viel gewesen. Heute hätte ich nicht geschafft mit dem Rad. Aber ich bin gespannt, was das 9-Euro-Ticket, wenn es denn dann kommt und sowas, dann müssen wir nochmal neu koordinieren und dann den ÖPNV nochmal in Betracht ziehen. Ich freue mich drauf.
Nicht jeder weiß es, das 9-Euro-Ticket gilt für 3 Monate und du kannst alle Nah- und Fernverkehrszüge in Deutschland benutzen, oder?
Ist das Fernverkehr ist, glaube ich, nicht der Fall, aber aber
regional. Ich bin mir nicht sicher.
Nein. Fernverkehr, also ICE?
ICE nicht.
Nein,
ICE nicht, ICE aber ICE. Nicht.
Nee, Regionalexpress vielleicht noch.
Ja gut, da kannst du dich ja auch von Bundesland zu Bundesland hangeln.
Das dauert dann halt nur ein bisschen,
richtig. Gut.
Wenn man so ein Auswärtsspiel in Fürth dann mit dem Regionalexpress, wäre ja jetzt nicht das größte Vergnügen.
Nee, es sind aber auch teilweise Heimspiele gegen Bochum mit dem Regionalexpress nicht das Vergnügen. Wobei, war ein schönes Fußballspiel.
Dann liegt es aber nicht am Regionalexpress.
Nein, das kann der Regionalexpress nicht verantworten.
Nee. Hintertückische Überleitung.
Ja, du hast ja eben Bochum schon erwähnt, weil du einen Termin da hast. Mhm. Fährst du dahin, um irgendwie zu erkunden, wie der VfL in der Lage war, den BVB so eine Watschen zu verpassen?
Ja, ich habe so ein Pusteröhrchen dabei und schaue, ob die Bochumer wieder nüchtern sind.
Nein, oh, da bin ich mir nicht so sicher.
Termin mit BVB-Bezug.
Ja gut, also 3-4 ist natürlich ein knaller Ergebnis gewesen. Stand schnell 0-2, hatte gefühlt gerade angeschaltet, zack, Tor. Mhm. Dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und
dann nochmal, zack, ja. Tor. Kann okay. Ja wohl nicht wahr sein.
Ja, das war wieder diese Dösigkeit, da wirst du bekloppt. Du warst im Stadion, hast das Ganze vor Ort gesehen und hast dir wahrscheinlich gedacht, oh. Und dann führen sie irgendwann, haben sehr große Chancen, noch höher zu führen und verlieren am Ende. Also sagen wir mal so, in der 80. Minute hast du gedacht, ja, Schwamm drüber, die gewinnen, ist egal.
Ja.
Kamen halt noch 10.
Waren halt noch 10 und es war für diejenigen, die es im Stadion erlebt haben, glaube ich auch sichtbar und spürbar. Nach dem 3-2, dem eigenen Führungstreffer, hat der BVB noch so ein bisschen weitergespielt, aber dann kam irgendwie so 75. oder sowas, ne? So ein kleiner Bruch ins Spiel, die Abstände passten nicht mehr, die Mannschaft war nicht mehr kompakt, war nicht mehr wirklich aggressiv gegen den Ball und dann haben die Bochumer nochmal versucht, alles rauszuhauen und sich reinzuwerfen, haben schlau gewechselt und das möglich gemacht, dass das noch kippen konnte, das Spiel. Und es ist natürlich, ja, zum einen der Überheblichkeit und der Dösigkeit der Borussia geschuldet, die da wirklich nicht mehr wie eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die auch nicht begriffen hat und nicht verstanden hat, glaube ich, dass sie mit dieser Partie, die ja das einzige Derby ist in dieser Saison zu Hause, den Fans auch mal wirklich einen Gefallen getan hätte und ein Geschenk gemacht hätte. Und im Gegenteil, das noch zu verschenken, war schon was die Fans so richtig wütend gemacht hat. Da war viel Frust dabei. Und das fand ich sehr nachvollziehbar. Denn ja, als Mannschaft sich zu Hause so zu präsentieren und das wieder wegzuschenken, wirklich fahrlässig und leichtfertig, geht nicht in Ordnung. Das muss auch so angesprochen werden. Und das ist jetzt in einer Reihe von Spielen. Ne? Du hast jetzt 3 Spiele mit voller Kulisse, glaube ich. Hast gegen Leipzig 1-4 verloren. Gegen Bochum 3-4. Dann hast du zwischendurch nochmal das gute Spiel gegen Wolfsburg gehabt. Davor gab es ein 2-5 gegen Leverkusen, ein 2-4 gegen die Rangers.
Was ist denn da los?
Es wird Zeit, dass die Saison endet für Borussia Dortmund. Lieber früher als später.
Was hattest du für einen Eindruck, wie der Trainer und die Mannschaft mit diesem Ergebnis und diesem Spielverlauf umgegangen sind?
Der Trainer hat sich zumindest im öffentlichen Teil durchaus auch noch positiv über den Spielverlauf geäußert, ne? Nach 0-2 zurückgekommen, dann haben sie das Spiel ja auch dominiert. Und ich glaube, irgendwie Expected Goals war dann irgendwie auch, 2,9:1, irgendwas. Ne? Also Dortmund war schon die überlegene Mannschaft, aber hat aus den vielen Chancen, die da waren, nicht genug Tore gemacht. Und wenn du dir zu Hause schon wieder 4 fängst, nein, das geht einfach nicht. Du musst auch dein Tor verteidigen. Das ist nun mal mindestens die Hälfte des Fußballspiels. Und es geht nicht nur um Angreifen, sondern es geht auch um Verteidigen. Und die Mannschaft scheint nicht in der Lage, das zu lernen oder lernen zu wollen oder anzunehmen. Und weiß nicht, beim 0-1 ist ja beispielhaft, wie sich Rafael Guerreiro im Zweikampf gegen den nur wirklich nicht ungeheuer wuchtigen Asano, Takuma Asano, dann da wegrempeln lässt und meint, er bekäme Freistoß für einen bloßen Körperkontakt. Dann rutscht in der Mitte Akanji weg. Beim 4. ist die Flanke abgefällt und das reicht schon, um den komplett aus dem Spiel zu nehmen. Beim 2. klappt die Abseitsfalle nicht und dann verstehen es alle gar nicht und rücken dann alle wahnsinnig in den Strafraum rein, wo aber gar keine Gefahr droht, sondern am 16. an der Strafraumkante drohte die Gefahr. Hat auch keiner im Blick gehabt. Vor dem Elfmeter, der dann zum 3-4 führt, da geht Herbie Bockhorn, der Ex-Borusse, da durch Marco Reus und Felix Paslak mittendrin hindurch. Da stehen 2 zum Verteidigen. Einer will angreifen, er geht durch die Mitten durch und nichts passiert. Die greifen nicht ein. Die stellen ihn nicht, die klären den Ball nicht, die lassen ihn da einfach in der Mitte durchlaufen.
Kannst du ausrasten?
Ja, da kann man als BVB-Fan schon mal ausrasten. Als Berichterstatter muss natürlich irgendwie einigermaßen die Kontenance bewahren, aber das war dann schon mit viel, viel Kopfschütteln verbunden, ehrlich gesagt.
Jetzt hast du einen Namen gerade genannt, der gleich bei den Hörerfragen sehr oft noch auftauchen wird. Und er ist ein Spieler, Rafael Guerreiro, von dem wir eigentlich alle schwärmen, weil er fantastisch Fußball spielen kann. Er hat auch schon viele großartige Tore geschossen und offensiv natürlich überragend. Aber eigentlich muss man sagen, er war von Anfang an nie ein Linksverteidiger.
ja, am ehesten ist seine Position, die haben ja auch verschiedene Trainer mal ausprobiert, ne, vielleicht links vor einer Dreierkette, damit er ein bisschen einen Verteidiger im Rücken hat, der ihn absichert, oder vielleicht sogar im Mittelfeld auf einer Achterposition. Ja, das Verteidigen ist nicht die Kernkompetenz und ist auch nicht das, worauf er besonders Bock hat. Das sieht man, wenn man ihn in den Spielen verfolgt. Er macht das manchmal ordentlich, manchmal weniger ordentlich, aber in der Regel ja nicht mit dem größten Eifer, sondern er möchte tatsächlich, das ist seine Veranlagung, sein Typus, seine Art, sein Charakter, Fußball spielen, passen, mit Pässen, mit Dribblings, mit Zuspielen, Räume aufreißen, Torgefahr produzieren. Er zieht dann ja auch spätestens, wenn es in Richtung gegnerischen Strafraum geht, auch gerne in die Mitte und ne, ist nicht derjenige, der bis zur Grundlinie flitzt und in die Flanke reinschlägt, sondern sucht damit die spielerischen Lösungen, kann das auch auf kleinem Raum und gute Situationen, gute Szenen von Rafael Guerreiro machen immer Spaß anzuschauen, weil es technisch hochwertig ist, fußballerisch total klasse veranlagt. Aber auch da ist es wiederum nur die Hälfte des Fußballspiels, ne? Und es wird ja niemand von einem Offensivspieler sagen, naja, offensiv ist er nicht so gut, aber dafür defensiv klasse. Und bei einem Verteidiger würde ich ja auch nicht sagen, ja gut, defensiv ist er nicht so gut, aber vorne ist er klasse. Das ist das Spielerische, Fußballerische. Dazu kommt, dass er in all den Jahren in Dortmund die Verletzungsprobleme bis auf eine Phase von ein, zwei Jahren nicht wirklich in den Griff bekommen hat, immer wieder mal ausfällt, dazu gegen Bochum durch so eher lustlose Auftritte auffällt, der sich gerade schwer mit seiner Zukunft beschäftigt, glaube ich, im Hintergrund. Und ja, dann ist Rafael Guerreiro eben nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, nicht fokussiert, nicht konzentriert, nicht bei der Sache, und dann ist er auch leider nicht halb so gut.
So, jetzt werde ich gerade angerufen.
Ja, schöne Grüße.
Nee, auf gar keinen Fall. Mit dem möchte ich nämlich nicht sprechen. Aber macht nichts. Wie auch immer, jetzt bin ich gerade ein wenig abgelenkt gewesen.
Warum nur?
Ja, also, ist egal.
Soll ich mal eben gucken, wer es war?
Nein. Du kennst ihn, aber dann wirst du wissen, warum ich nicht drangehen wollte. Das kann ich jetzt hier nicht öffentlich sagen.
Nein, machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht. Ich möchte niemanden, Achtung, diffamieren.
Ja, bei 12 Minuten 30.
Ja, gut. Wie auch immer. Also, Guerreiro ist ein Zocker. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Einer, der gerne Spaß haben möchte am Fußball. Jetzt ist die Frage, sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Er hat einen Marktwert von ungefähr 35 Millionen Euro. Das bedeutet aber nicht, man bekäme 35 Millionen Euro für ihn. Eben vor der Aufzeichnung hast du gesagt, ja, für das Geld würde ich ihn sofort verkaufen. Ich denke, vielleicht könnte man 20 Millionen Euro für ihn bekommen. Das ist eine realistische Summe. Würdest du ihn auch dafür sofort verkaufen? Oder würdest du sagen, vielleicht verlängert man und lässt ihn tatsächlich offensiver agieren? Allerdings in dem System, was Marco Rose spielen möchte, muss man meines Erachtens auch im Mittelfeld sehr viel arbeiten. Und das mag Rafael Guerreiro einfach nicht. Noch dazu ist er halt regelmäßig verletzt.
Mhm. Ja, wenn wir die Position betrachten, dann wäre der erste Abgabekandidat Nico Schulz. Ich glaube, da sind wir uns schnell einig. Der spielt überhaupt keine Rolle, blockiert den Kaderplatz, kostet einen großen Anteil am Gehaltsetat und hat dafür wenig Gegenwert. Das wäre natürlich der erste Kandidat. Der zweite wäre dann Guerreiro, sicherlich mit den Kritikpunkten, die wir gerade alle besprochen haben. Bislang fühlte er sich in Deutschland, in Dortmund pudelwohl. Seine Kinder sind hier aufgewachsen, ist noch ein Familienmensch und der mag das, wenn es da so sortiert ist und ordentlich ist. Und hat bislang selten den Eindruck erweckt, beziehungsweise nachhaltig eingefordert, sich verändern zu wollen. Es gab vor 2-3 Jahren mal die Phase, wo der BVB ihn abgegeben hätte an Paris Saint-Germain, aber da kam dann das richtige Angebot gar nicht an. Folglich ist er geblieben und hat dann auch verlängert und hat das auch, als ich ihn mal gefragt habe, gesagt, das war eigentlich eine Herzensentscheidung, weil ne, ich fühle mich hier wohl, es ist alles okay hier, ich mag hier Fußball spielen und ich mag hier bleiben. Da hat sich für ihn jetzt nicht so viel dran geändert, grundsätzlich, aber er merkt halt, dass er ja, viel Kritik abbekommen. Ich glaube auch klubintern, aufgrund der Punkte, die wir angesprochen haben, passt er zu Rose-Fußball? Naja, ist er permanent verfügbar, weil er topfit ist und all das? Naja. Und spielt er eine Rolle in der Zukunft oder wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo man nochmal sagen könnte, such dir nochmal was Neues, du hast noch 3, 4, 5 gute Jahre, vielleicht nochmal eine andere Herausforderung und wir können hier den Umbruch vorantreiben, indem du dann eben bei uns keine Rolle mehr spielst. Viele Gedanken, die man abwägen muss. dann hättest du ja auch noch auf der Linksverteidigerposition, wenn wir es einmal durchdeklinieren, in Spee Tom Rothe, der da immer mal aushelfen, mithelfen kann, der das jetzt sehr, sehr ordentlich macht in der Endphase der Saison.
Und er kann da aushelfen im Moment.
Ja, ja.
Aber mehr halt auch nicht, das ist ein bisschen das Problem.
Ja, der kann ja nicht drei Spiele die Woche machen. Das wird auch niemand von ihm verlangen. Das wäre ja auch völlig fahrlässig, ihn da zu verheizen. Aber er kann da ranrobben, kann sich ranarbeiten. Und wird dann perspektivisch auf jeden Fall eine Alternative sein, aber erstmal nur punktuell und auch in der neuen Saison dann nicht durchgängig. Felix Passler könnte auch noch da links spielen, wenn er denn mal sollte. Ich glaube, Marius Wolf kann ja eigentlich bis auf Torwart alles spielen. Also gibt es schon Möglichkeiten, aber wenn die Möglichkeit besteht für Borussia Dortmund, mindestens einen der beiden Stamm- oder der beiden teuren Linksverteidiger loszuwerden und dafür einen anderen zu holen, dann würden sie das machen.
So, jetzt frage ich mich, bei welchem der beiden ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er den Verein im Sommer verlässt? Nico Schulz hat einen sehr gut dotierten Vertrag, den er nirgendwo anders mehr in seinem Leben bekommen wird. Bei Rafael Guerreiro bin ich mir da tatsächlich nicht so sicher, falls beispielsweise jetzt PSG um die Ecke kommt. Könnte mir schon vorstellen, dass er mit seiner Art Fußball zu spielen auch sehr gut in die Ligue 1 passt. Ja, also von daher, das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Die zahlen natürlich auch ordentlich Kohle. Kommt auch noch dazu.
Real Madrid sucht auch einen Linksverteidiger.
Ja, okay. Also da gibt es durchaus Optionen, würde ich jetzt mal behaupten, wo er so viel verdienen kann wie in Dortmund. Aber du hast ja gerade schon so angedeutet, er hat nie so richtig zu erkennen gegeben, dass er den Verein unbedingt verlassen will. Er ist jetzt auch schon einige Jahre hier, also nicht erst 2-3 Jahre, sondern länger. Er hat halt diese ständigen Verletzungsprobleme. Wenn die nicht wären, könnte ich als Verantwortlicher durchaus darüber hinwegsehen, dass er vielleicht nicht ganz so viel defensiv arbeitet, weil er halt so herausragende fußballerische Qualitäten hat. Ich glaube auch Marco Rose könnte damit leben, wenn, sage ich mal, Guerreiro für 30 von 34 Bundesligaspielen zur Verfügung stünde. Tut er aber nicht. Mhm. Und nun, was machen wir?
Ja, Entscheidungen fällen, vorbereiten, welche Alternativen es gibt, Wechsel anbahnen, avancieren, sprechen. Gerade am Dienstag hat sich Marco Rose nach dem Training nochmal auch offensichtlich mit Guerreiro nach dem Training auf den Rasen gesetzt und mit ihm nochmal die Lage besprochen. Also die Unterredungen laufen und ein bisschen müssen wir noch abwarten, aber es gibt ja auch schon Kandidaten, die heiß gehandelt werden, die nach Dortmund kommen könnten, und ob es dann tatsächlich da zu mindestens einem Wechsel auf der Position kommt, steht noch im Moment in den Sternen, aber ich würde mich nicht mehr wundern, sagen wir so, wenn Rafael Guerreiro den Club doch noch verlässt, und das käme nicht aus heiterem Himmel, und ich glaube, es gab auch selten Momente in den vergangenen Jahren, seit er hier ist. Seit wann ist er hier? Seit 2016, ne? 2016 ist er gekommen als Europameister, also schon eine ganze Weile. Und ich glaube, in all der Zeit gab es auch selten weniger Widerstand oder Proteste, wenn ein Verkauf von Guerreiro im Raum gestanden hat. Denn er hat aufgrund natürlich seiner spielerischen Klasse immer viele Fans gehabt, aber inzwischen ist natürlich auch ein großer Teil von denen genervt von den etwas sorglosen Auftritten wie am Samstag gegen Bochum und von der permanenten Verletztheit.
Mit einem Schlag beantworten wir jetzt quasi 18 der 47 Hörerfragen.
Gerne.
Ich David hoffe, Raum aus Hoffenheim oder der Kollege Benzebaini aus Gladbach?
Ja, dann eher Benzebaini, weil er natürlich deutlich günstiger wäre. Raum hat er erst vor einem Jahr in Hoffenheim angeheuert und einen langfristigen Vertrag. Der wäre also mindestens doppelt so teuer wie Benzebaini.
Benzebaini
hätte zudem noch den Vorzug, dass er eigentlich ja alle drei Positionen spielen kann. Links, also links in der Dreierkette, links in der Viererkette und links vor der Dreierkette. Also der wäre schon sehr, sehr flexibel. Außerdem kennt er Rose, Rose kennt ihn. Man weiß genau, was man aneinander hat. Der ist ein technisch starker Fußballer. Er hat so eine Kämpfermentalität, Malocha-Mentalität, ein bisschen flapsig manchmal. Dazu noch Kopfball, manchmal torgefährlich. Also schon ein rundes Paket. Afrikameister geworden. Also ja, der wäre schon interessant.
David Raum hat seinen Vertrag in Hoffenheim ja verlängert, obwohl er da gerade erst hingewechselt ist. Die verpassen aber eventuell den internationalen Wettbewerb, also sehr wahrscheinlich. Könnte sein, dass er eine Klausel im Vertrag hat, wo drin steht, bei Verpassen des internationalen Wettbewerbs und so weiter.
Spekulatius.
Ja, habe ich jetzt mal so rausgehauen. Könnte so sein. Könnte ich mir vorstellen, wenn man gerade erst irgendwo hingewechselt ist und bekommt direkt eine Vertragsverlängerung angeboten. Mhm. Und Hoffenheim war ja die ganze Saison über immer so zwischen 4 und 8 unterwegs. Dass man gesagt hat, ja okay, kann ich mir vorstellen, länger zu bleiben. Aber weißt du, wenn du so eine Entwicklung nimmst wie David Raum, dann bist du ja nicht so naiv und unterschreibst ohne Klausel. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, er wird seine, beziehungsweise sein Management wird die Hausaufgaben gemacht haben und da irgendwie auch noch einen Ausweg finden, früher oder später. Aber gerade gilt der Vertrag bis 26, ja, glaube ich. Und ja, entsprechend, also wenn da frei verhandelt werden müsste, dann wird es sehr teuer werden.
Ja, dann glaube ich auch nicht, dass er kommt.
Ja, und dann wäre auch nicht nur Borussia Dortmund in der Verlosung, vermute ich.
Mhm. Aber man muss Sebastian Kehl ein Kompliment aussprechen, auch zum Beispiel was Nico Schlotterbeck angeht.
Ja.
Der Vertrag bzw. diese Verpflichtung ist mittlerweile fix. Wir haben lange darüber gesprochen. Jetzt freuen wir uns auf eine tolle Abwehr mit Niklas Süle und mit dem Kollegen Schlotterbeck. Ich glaube, das ist eine gute Kombi.
Ja, das passt auf jeden Fall zusammen. Passt auch perspektivisch und wirklich, also Hut ab und Kompliment. Da mal eben mit Ausnahme von Antonio Rüdiger, der sich für so einen anderen Club in Spanien, glaube ich, entschieden hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, war so ein weniger spannender. Nein, der geht jetzt zu Real Madrid und ist natürlich auch für den BVB nach seiner Zeit in England wahrscheinlich nicht bezahlbar. Aber Süle nach Dortmund zu holen, war schon wow. Und dann Schlotterbeck zu überzeugen und bei ihm die Überzeugung zu bekommen, dass er zum BVB will. Starke Arbeit, gute Überzeugungsarbeit, richtig gut. Wenn jetzt noch Adeyemi in Kürze über die Bühne geht, dann hat der BVB 3 deutsche Nationalspieler in kürzester Zeit verpflichtet.
Oh, da muss man vorsichtig sein.
Hatten wir schon mal, wollte ich jetzt aber ausklammern und wollte jetzt noch sagen.
Muss man sehr vorsichtig sein.
Und dabei nicht mal Unsummen an Geld ausgegeben. Ne? Denn Süle kommt ja ablösefrei, Schlotterbeck dann 20 Millionen plus ein paar Boni-Nebengeräusche, Adeyemi 30 plus ein paar Nebengeräusche, bis dass es so bis vielleicht bis Mitte 30 gehen könnte, was ja schon fast Dortmunder Rekordtransfer ist dann. Und das zu einem, glaube ich, vertretbaren Gehaltsniveau. Schon klasse, ist cool. Und das sind erst 3 und es soll ja noch ein Sechser kommen und es braucht noch einen Stürmer. Und vielleicht noch ein Linksverteidiger. Also dieser Wechselsommer, dieses Transferfenster ist richtig spannend.
Weißt du, was für mich der absolute Boss-Move war in dieser ganzen Geschichte mit Schlotterbeck? Matthias Ginter geht zurück zum SC Freiburg. Überragend.
Wenn es denn so kommt, also ich kenne Matze ja auch aus seiner Zeit in Dortmund noch und bin ja bei der Nationalmannschaft auch ein bisschen verfolgt. Und er ist ein guter Typ, er ist ein schlauer Fußballer, ist ein wirklich geerdeter, vernünftiger Kerl. Und es gab ja so ein bisschen da die Vorwürfe, ne, der würde jetzt irgendwie seinen Vertrag nicht verlängern wollen und wird dann ablösefrei wechseln und so weiter. Und dabei ging es ja auch um ihn und dem, was er dabei verdienen könnte etc. Das hat jetzt mal alles schön gekontert und geht zum SC Freiburg und wird er mindestens Europa League spielen, dann mit dem Sportclub in seiner Heimat. Finde ich stark, also finde ich richtig gut, gefällt mir. Ich habe ihn als Fußballer immer geschätzt und als Typen ist er, glaube ich, einer, auf den man sich wirklich verlassen kann, auf den man zählen kann und der passt nach Freiburg wunderbar. Und warum soll er da nicht glücklich sein? Ich glaube, er hätte zu mehreren Zeitpunkten in seiner Karriere auch gut ins Ausland gehen können. Aber
jetzt zum Beispiel auch.
Bitte?
Jetzt zum Beispiel auch.
Und ja, genau, jetzt auch. Aber er hat, macht sein Glück nicht daran fest, die bestmögliche Karriere zu bekommen und die weitesten Ausflüge und das größte Gehalt, sondern er macht sein Glück daran eben aus, dass er zufrieden und fröhlich ist. Und ja, da er auch ein Typ ist, der in seiner Heimat verwurzelt ist, der seine Freunde, Familie da hat, passt das wunderbar.
Zur Erklärung, er ist gebürtiger Freiburger, das
will nicht jeder wissen. Ja, er ist ja aus Freiburg damals zum BVB gewechselt, 2014.
Ich fand ihn damals in Dortmund gar nicht so schlecht. Er hat dann auch teilweise Rechtsverteidiger gespielt mit einem enormen Offensivdrang. Mhm. Einige Tore auch geschossen und auch Tore vorbereitet. Schade. Er hat mir damals gut gefallen, auch wenn viele natürlich gesagt haben, er hatte so Böcke drin. Da gab es ein Spiel, wo Dortmund nach ein paar Sekunden ein Gegentor kassiert hat. Ich meine, es wäre gegen Leverkusen gewesen.
Leverkusen oder war das mal in Hannover oder sowas?
Da? Also ich meine, es war ein Heimspiel gegen Leverkusen, wo Bellarabi nach 9 Sekunden oder so.
Ja, das war
so
das erste Saisonspiel gleich sogar. Ja, richtig. Erstes Saisonspiel, 11 Sekunden oder sowas und 0-1.
Ja, so. Das
schnellste Tor, das ist der Geschichte.
Das ist natürlich sehr, sehr bitter gelaufen. Allerdings, ich fand ihn damals gar nicht so schlecht. Dann ist er nach Gladbach gegangen und er ist natürlich auch reifer geworden, hat dann immer noch also noch ist falsch, hat nur noch Innenverteidiger gespielt, mehr oder weniger, konnte auch auf der 6 eingesetzt werden, also das ist für Freiburg eine super Verpflichtung, zumal ja, ablösefrei, klar, er wird ein bisschen was an Gehalt kosten. Freiburg Champions League fände ich überragend, sie haben es in eigener Hand, FC Europa League fände ich auch überragend. Ist komisch, ne? Das sind die Mannschaften, die wir halt auch auf diesen Plätzen sehen wollen. Gefällt mir.
Ja, vor allem, wenn ich jetzt das Beispiel Frankfurt nehme und sehe, dass diese Teams auch richtig Bock haben auf internationalen Wettbewerb, was man ja nicht von allen in der abgelaufenen Saison unbedingt mit Nachdruck behaupten könnte.
Oh, auf wen spielst du da an?
Also es ist nicht die blau-weiße Ente, sondern die andere.
Kommen wir zu den Hörerfragen, um da direkt ein wenig abzulenken. Eine Frage zur Sechserposition. Was haltet ihr von Manu Kone? Er ist mir in den letzten Spielen von Gladbach sehr positiv aufgefallen, ist sehr engagiert, geschickt, lauf- und zweikampfstark. Ich könnte ihn mir sehr gut beim BVB vorstellen. Dazu sei erwähnt, sehr viele Fragen zu Personalien heute. Deswegen habe ich eben mit dir zusammen schon sehr intensiv auf Rafael Guerreiro geschaut, weil viele zu ihm was gefragt haben, auch zu möglichen Nachfolgern. Das haben wir jetzt alles schon abgearbeitet. Aber Kone von Gladbach, wäre das von seiner Art, Fußball zu spielen, einer für Dortmund?
Ja, schon. Das könnte passen. Er ist auch nicht ohne Grund in Gladbach gelandet. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt verfügbar wäre und irgendwie das erste Transferziel ist, was Borussia Dortmund für diese Position im Blick hat. Aber Fakt ist, der BVB sucht einen Sechser, den Super Sechser habe ich ihn genannt, ne, der halt defensiv strategisch stark ist, der Bälle erobern kann, der das Spiel nach vorne schnell machen kann, der vielleicht noch sogar noch ein bisschen kopfballstark ist, aber auf jeden Fall auch ein Typ ist, ein Charakterkopf, der die Mannschaft eben von dieser zentralen Position aus auch führen kann und ihr helfen kann. Also da bin ich gespannt. Noch ist es alles ein bisschen vage. Es gibt jede Menge Namen und Kandidaten, aber das sind dann eher Mittelfeldspieler, die auch Sechser spielen können und bislang so der Holding Sixer, also der tiefe defensive Mittelfeldspieler. Da bin ich gespannt, wen der BVB da noch auskramt. Es gibt einige Namen, ja. Wie gesagt, die meisten sind dann eher irgendwie Achter oder auch Sechser, aber dann der offensive Sechser. Wie bei Schlager, Leimer glaube ich nicht, dass der BVB den holen kann. Bei Skiri hieß es, nee, kommt nicht. Und so weiter und so fort. Dann gibt es da noch ein paar aus der RB-Schule, wie Samaseku oder Kamara jetzt in Salzburg. Aber irgendwie so richtig das perfekte, passende Profil aus Qualität des Spielers, Überzeugung, dass er es hier beim BVB weiterbringen kann und jetzt Verfügbarkeit und finanzielle Möglichkeiten. Passt dann alles irgendwie so noch nicht so hundertprozentig. Ich bin gespannt, auf welche Lösung das hinausläuft. Müssen wir auch warten, aber da du weißt und viele wissen so irgendwie, ne, so Mittelfeldspieler, Sechser sind ja auch oft meine Lieblingsspieler und die mag ich richtig gerne. Bin ich gespannt, was dabei noch passiert. Ich hätte natürlich, lassen wir das.
Es gibt viele. Aber die müssen halt auch bezahlbar sein.
Die müssen bezahlbar sein, ja. Die müssen kommen wollen und insgesamt passen.
Jetzt eine Frage von Bernd Stromberg, der wissen möchte, welche Priorität besitzt die Verletzungshistorie bei der Wahl möglicher Neuzugänge? Ein Kader mit weniger Gutverdienern sollte voraussetzen, dass diese regelmäßig fit sind. Immerhin werden Namen wie Benzibaini, Sosa, Schlager oder beispielsweise auch Zakaria letzten Winter genannt. Bei Sosa und Zakaria lassen sich die Anzahl der Verletzungen auf Seite 2 fortsetzen. So ist es richtig. Mhm. Er hat sich, glaube ich, da genau der Statistik bei transfermarkt.de bedient. Und da können wir ruhig mal sagen, die Kollegen machen, was das angeht, eine fantastische Arbeit. Und da schaue ich nur mal auf den Kollegen Benzebaini. 33 Tage ausgefallen, Adduktorenverletzungen, 2 Tage Zerrung, 12 Tage Corona. Gut, da kann man nichts für, Trainingsrückstand, paar Tage. Dann nochmal Corona, 14 Tage Knieprobleme, 9 Tage Knieverletzung, 246 Tage Innenbandverletzung, 4 Tage Muskelfaserriss, 20 Muskelverletzung, 28 Blessur, überragende Verletzung, 35 Tage und Trainingsrückstand, 28 Tage. Das sind die Verletzungen der letzten 5 Jahre bei Benzebaini. Ist ordentlich.
Ja, da ist schon manchmal was los, na klar, das ist auch bekannt und was die Gewichtung oder die Einordnung ins Profil der Spieler anbelangt, wird die Verfügbarkeit einen deutlich höheren Stellenwert bekommen, denn Wir haben es in dieser aktuellen Saison erlebt. Der BVB hat ein unfassbares Verletzungspech, arbeitet nach wie vor daran, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und bei jedem Spieler, der angefragt wird, der angedacht ist, der es irgendwie auf die Shortlist für die verschiedenen Positionen bekommt, wird intensiv beleuchtet, wie die Verfügbarkeit in den letzten Jahren war, welche Arten von Verletzungen da aufgetaucht sind, weil sich der BVB nicht leisten kann und auch nicht leisten will, Spieler im Kader zu haben, die nicht bereit sind und die nicht in der Lage sind, alle drei Tage auf dem geforderten Top-Niveau, sprich Bundesliga musst du gewinnen quasi und in der Champions League solltest du auch beim Besten ein Spiel gewinnen, da abzuliefern, auch diese hohe Intensität mitzugehen, die Marco Rose vorschwebt zumindest, er bekommt sie ja nicht so oft geliefert. Und da ist es ein bedeutend größeres Augenmerk in Zukunft, da Spieler zu haben, die wirklich auch extrem belastbar sind und die Physis dafür mitbringen.
Ja, also diese Art Fußball zu spielen von Marco Rose, die geht auf den Körper.
Definitiv.
Ja, das ist ein Problem. Jetzt kommt eine Frage zur Abwehr von Michael, der immer noch aus NF grüßt. Er hatte mal ein paar Tage aus Sylt gegrüßt, aber was ist NF? Ich weiß es nicht.
Nordfriesland?
Nordfranken.
Oder New Fork.
Ich habe keine Ahnung.
Ich tippe auf Nordfriesland. Ich meine, das ist das Autokennzeichen für Nordfriesland.
Ja, NF ist das Autokennzeichen von Nordfriesland. Würde dazu passen, dass er teilweise aus Sylt gegrüßt hat.
Es dämmert vage aus meiner Hamburger Erinnerungslücke.
Aber auch Nordfranken können theoretisch nach Sylt in Urlaub fahren.
Das dürfen die.
Sylt trendet übrigens gerade bei Twitter. Keine Ahnung warum. Also jetzt nicht mehr. Jetzt trendet Guerrero. Überragend.
Oh.
Haben wir schon besprochen.
Ja.
Und Dortmund trendet auch. Was ist denn da los?
Natürlich, Dortmund. Immer.
Scheuer?
Ja.
May the fourth be with you. Star Trek. Heute ist der 4. Mai. Gut, wollen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Wir schauen auf das, was Michael gerne wissen möchte. So, was haben wir denn hier? Ah ja, Revierderby ausverkauft, Stimmung und so weiter und so fort. Dann soll ein 3-4 folgen. Das kann ja wohl nicht sein. Frage, kriegt Luftikus Daxo gegebenenfalls eine Fehlpassprämie? Hat Guerrero einen Tempomaten bei maximal 28,5 Stundenkilometern? Ist Akanji vielleicht eher der Typ Eistänzer? Und, das ist die entscheidende Frage, sollten nun 60 Gegentore nicht das neue Ziel sein? Wirklich, sie haben es geschafft. Es stand 0-2, da hatten sie 48 Gegentore, habe ich getwittert. Irgendwas mit, macht der BVB die 50 voll? Mhm. Zack, eine Stunde später, da kommst du vom Glauben ab.
Ja.
Es kann nicht wahr sein.
Ja, ist so. Es ist immer wieder so und man hält es nicht für möglich, aber diese Mannschaft kann nicht verteidigen und lernt es auch offensichtlich nicht zu verteidigen. Das sind dann häufig individuelle Fehler, krasse individuelle Fehler, aber auch defensiv-taktisches, mannschaftlich schlechtes Verhalten und da war ja mehr Polemik, glaube ich, ne? Und Sarkasmus als Frage drin. Von daher kann ich diesen Unmut gut verstehen und teilen. Aber 60 Tore sind natürlich nicht das Ziel, wenn man sich allein anschaut, wie oft der BVB. Es wäre das eine, wenn sie jetzt 34 oder 30 mal 1 oder 25 mal 1 und 10 mal 2 Gegentore bekämen oder sonst was. Aber es gibt ja regelmäßig die Hütte voll.
Ach, Wahnsinn, aber auch wirklich 4 Gegentore gegen Bochum.
Ja.
Okay, gegen Leipzig kann man mal mehr Gegentore kassieren, weil es eine sehr gute Mannschaft
aber
ist.
Aber auch 4.
5 gegen Leverkusen zu Hause. Ja. Vor allem, also das, was
4
mich
von
am meisten.
Rangers, das geht,
ja, ich wollte gerade sagen, was mich am meisten angepisst hat, muss ich wirklich sagen, waren 4 Gegentore zu Hause gegen die. Ich wollte gerade was sagen, was nicht jugendfrei ist, gegen die Glasgow Rangers.
Mhm.
Das hat mich sehr geärgert. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Das ist eine Rotzmannschaft. Es tut mir leid. Schottischer Fußball kann ich nicht mehr ernst nehmen. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, Jürgen. Es gab mal Zeiten, da waren die beiden schottischen Topclubs Celtic und Rangers waren gut.
Mhm.
Jetzt sind sie es nicht mehr. So, da kassierst du 4 Dinger und was für welche?
Und wo stehen die in der Europa League?
Ja, die sind jetzt im Halbfinale ausgeschieden. Oder scheiden aus.
Ja.
Im Viertelfinale? Nee, ich weiß gar nicht.
Halbfinale?
Ja, stimmt. Gegen Leipzig, natürlich. Ja. Kommst du vom Glauben ab, wirklich.
Vielleicht kommen die auch ins Finale. Dann siehst du, was in diesem Wettbewerb möglich gewesen wäre.
Ja, da fragst du dich, wie das sein kann. Weil die waren nicht gut. Es tut mir leid, sie waren nicht gut. Das war, das war in Glasgow die Stimmung, die die getragen hat.
Ja.
Und in Dortmund
war's
die Dummheit
BVB.
Des BVB.
Ja, die Arroganz und Überheblichkeit und Nachlässigkeit der BVB-Profis, richtig. Aber, ach Gottchen, jetzt kriegen wir ja schlechte Laune. Jetzt draußen scheint die Sonne.
Dann heißt es wieder hinterher, was regt er sich so auf? Hat er seine Perücke irgendwie schief aufgesetzt?
Sollen wir nicht weiter
ich habe keine. Reden. Kann ich an der Stelle nochmal sagen, ich gehe jetzt auch am Freitag zum Friseur. Nächste Woche sehe ich wieder besser aus. Anders. Nicht besser, du wolltest es sagen. Sag's ruhig, Jürgen. Sag's
ja, aber
ruhig.
Was hilft da der Friseur?
So. Wir hatten eben, ihr seht das ja, wir haben ja dieses Mikrofon da im Hintergrund, also die Leute, die es gucken und nicht hören, da gibt es so eine Grafik, unsere BVB-Podcast-Grafik. Die musste aber rausgesucht werden, weil irgendwas im System nicht stimmte und dann war auf einmal kurz schwarzer Hintergrund.
Ja.
Da sah ich dermaßen weiß aus, auch im Vergleich zu dir.
Das ist der Kontrast.
Natürlich. Du bist doch gar nicht so ein Sonnenanbeter, oder?
Nee, ich kann mir auch gar nicht lange in die Sonne legen, aber ich bin halt viel draußen und dann.
Können wir das mal nebeneinander halten? Guck das mal an.
Sauber.
Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Julian Brandt.
Ja.
Ähnlich heller Typ wie ich.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 26. Geburtstag, den er am Montag gefeiert hat.
Alles Gute nachträglich.
Ja. Alles Gute, Jule.
Arsenal soll starkes Interesse haben und dann ist da hinterher so ein Engel-Emoji noch. Vom Hörer.
Aha, ja, kann sein. Arsenal wabert ja nicht zum ersten Mal zusammen mit Julian Brandt durch die Gerüchteküche.
Englischer Fußball und Julian Brandt ist jetzt nicht so die Traumkombination.
Kannst du mir gerade weniger vorstellen.
Wobei er in so ein Spiel von Arsenal vielleicht ganz gut passt, weil die auch schön Fußball spielen wollen. Mhm. Seit jeher.
Ja, und die sind ja gerade durchaus auch erfolgreich. Also da
haben zwei, drei Jährchen gehabt, wo es nicht so lief.
Richtig schwierige Jahre gehabt, aber jetzt sind sie in der Liga, sind Vierter, glaube ich, noch, ne?
Ja, weiß ich gerade aktuell
nicht. Sie sind noch Vierter, also United wird sich nicht für die Champions League qualifizieren, Tottenham wahrscheinlich nicht, aber Platz 4 geht dann an Arsenal.
Die kann
Respekt.
Warst du damals im neuen Stadion, als der BVB da Champions League gespielt hat?
Emirates war ich noch nicht, ne?
Oh, ist ein geiles Stadion.
Ja?
Ja. Ja. Die aber gut auch und sowas.
Ja.
Ja. Ja, macht Spaß. Muss ich schon sagen.
Vorher war ja immer was? Highbury?
Highbury.
Aber das war doch immer Highbury Library.
Ja,
also, weil irgendwie keine Party ist in dem Stadion. Ja. Und wie ist es denn jetzt in Emirates? Da fliegt dann das Dach weg, oder was?
Wenn sie gut spielen.
Ja.
Dortmund hat halt, als ich damals im Stadion war, gewonnen. Dann war das nicht so. Aber ich muss wirklich sagen, das war wirklich ein schickes Stadion. Und das ist ja ganz interessant. Das ist mir auch schon an anderen Standorten in England aufgefallen. Ich war auch mal bei Tottenham. Mhm. Die kommen wirklich alle erst 10 Minuten vor Spielbeginn und sind mit Abpfiff dermaßen schnell raus aus dem Stadion. Also Wahnsinn. Aber gut, ist halt da die Kultur, okay.
Ist in Spanien ja auch ähnlich, ne? Da kommen sie ja manchmal erst nach Anpfiff, weil eben die Anschlusszeiten sind spät.
Ich zahle doch da nicht die Kohle und verpasst dann was vom Spiel.
Ja, die verpassen ja auch nichts. In den ersten 5 Minuten passiert ja selten was. Es sei denn, Dortmund spielt gegen Bochum.
Das könnte mir nicht passieren. Ich war bei der WM 2006 bei einem Spiel in Stuttgart.
Mhm.
Niederlande gegen Elfenbeinküste.
Oh ja, schön.
Ja, war überragend. Mit zwei Freunden hatten wir so eine Teamserienkarte, also alle Spiele der Elfenbeinküste bis zum Achtelfinale. Sind zwar in der Vorrunde raus, aber hat sich dann übertragen auf Argentinien als Gruppensieger. Und dann haben wir noch im Achtelfinale wirklich überragendes Spiel in Leipzig gesehen. Argentinien gegen Mexiko ging in die Verlängerung, war wirklich überragend.
Cool.
So. Und Stau, weil nach Stuttgart ist natürlich häufiger mal Stau. Oh, es war eine absolute Katastrophe. Es war auch unfassbar heiß an dem Tag. Und die beiden Kollegen, die dabei waren, vom Auto mehr so gemächlich in Richtung Tribüne. Ich dachte, nee, hab ich keinen Bock drauf. Und zack, komme ich ins Stadion rein, stehe da, Freistoß, glaube ich war's, meine ich mich zu erinnern, Robin van Persie in den Winkel geknallt. Ich hab's gesehen, die beiden Kollegen nicht. Pech gehabt.
Ja,
und deswegen sollte man immer pünktlich sein.
Hast du dir hinter die Ohren geschrieben.
Ja, ich hasse das, im Stadion zu sein und was zu verpassen. Ich gehe auch nie vor Halbzeitpfiff irgendwie ins Medienzentrum oder weiß der Geier was. Oder vor Abpfiff.
Ja, auch nicht.
Nee, könnte ich nicht.
Das geht nicht. Also ich muss ja auch arbeiten.
Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Für den Herrn der Zahlen, also an dich eine Budgetfrage.
Ja.
Sollte Adeyemi fix werden, ist der Haaland-Deal dann auch fix? Ich meine, wie viel Budget wird man für andere Baustellen dann schon noch übrig haben? Muss man dann Guerrero verkaufen, beziehungsweise mit ihm Kasse machen? Über Guerrero haben wir gesprochen. Aber ist Adeyemi fix oder sollte er das werden? Ist dann Haaland auch fix? Und natürlich Beileid an die Angehörigen von Mino Raiola, dem Berater von Erling Haaland, der vor einigen Tagen leider verstorben ist, viel zu früh. Aber ja, also ich glaube, der Deal von Haaland beispielsweise mit Man City wird daran jetzt nicht scheitern. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja klar, wenn man Adeyemi holt, muss man Haaland verkaufen.
Ja, wobei er nicht als 1:1 Ersatz geplant ist, ne? Das haben wir irgendwie schon vor einem Jahr, glaube ich, oder dreiviertel Jahr geschrieben. Ne? Also Adeyemi wäre nicht der 1:1 Ersatz für Erling Haaland, um es noch einmal zu sagen. Und wenn wir die fällige Ablöse, die dann irgendwie bei 75 bis 80 Millionen liegt, dann einmal bei der Steuer vorbeitragen und bei sonstigen Gebühren, Abgaben etc., dann bleiben da noch mehr als 50 Millionen übrig. Davon gehen dann 30 plus X irgendwie in Richtung Salzburg für den Adeyemi-Transfer. Dann bleibt aber auch noch ein bisschen was für einen weiteren Offensivspieler, den der BVB dann auch noch braucht. Denn gerne jemand, der flexibel ist, gerne jemand, der auf der 9 spielen kann, aber auch mal einen Kopfball gewinnt, wenn es möglich ist, der natürlich Tempo hat, der technisch flexibel sein muss und variabel stark ausgebildet sein muss, eine gewisse Wendigkeit vielleicht mit sich bringt. Der Super Neuner ist schwer zu bekommen und noch schwerer zu bezahlen, glaube ich. Also wenn es da irgendwie den neuen Benzema geben sollte, dann wird es nicht nur der BVB gemerkt haben. Also wenn es einen kleinen Mittelstürmer geben sollte, der verfügbar wäre, wäre das interessant, der so einen 4-2-3-1 vielleicht dann auf der Spitze spielen kann. Aber vielleicht braucht es dann ein bisschen mehr Kreativität und es braucht noch einen weiteren Stürmer, der im Zwei-Spitzen-System mitspielen kann oder auch bei einer Dreierreihe im Sturm vielleicht auf die linke Seite oder auf die rechte Seite ausweichen kann. So sind die Überlegungen, so sind die Planungen. Ihr habt da, glaube ich, vorige Woche auch im Podcast über die Kandidaten gesprochen. Ja, Benji Šeško ist eher ein Außenseiter, glaube ich, bei Hugo Ekitike aus Stadra. Ja, glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil er nicht so wirklich einzuschätzen ist und dafür schon sehr gehypt und teuer wird. Adam Ložek ist natürlich ein Thema und ein interessanter Kandidat. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen da bringen. Aber ja, wenn Adeyemi fix ist, also es rechnet ja in Dortmund auch niemand damit mehr, dass Erling Haaland sich jetzt gegen einen Wechsel entscheidet. Warum sollte er das plötzlich tun, nachdem er monatelang oder jahrelang jetzt schon fast alles darauf ausgelegt hat, das vorzubereiten? Und ja, so wie die Stimmung so ein bisschen gegen ihn gekippt ist, glaube ich, im Stadion und drumherum, bei einigen zumindest, wäre es, glaube ich, auch schwer nach außen zu verkaufen, dass er jetzt doch noch bleibt. Gleichwohl es natürlich sportlich großartig wäre.
Ja, mit Adeyemi dann zusammen?
Ja, plus Malen und Bino Gittens und Rainer und Reus. Ja, dann braucht man vielleicht den anderen Neuner nicht mehr.
Ich denke auch, wäre in Ordnung. Personalie Markus Pilawa und Transfers. Es gibt Veränderungsgerüchte, Hertha in Klammern. Zudem waren seit seinem Amtsantritt 2017 fast alle Bundesliga-internen 20 bis 30 Millionen Euro Transfers verwachst. Wer entscheidet am Ende konkret beim BVB über Transfers? Watzke, Kehl, Zorc, Rose, hat jeder ein Vetorecht?
Ja, also diese Wechselgerüchte bei Markus Pilawa, glaube ich, kamen irgendwann vor ein paar Wochen mal auf, wegen einer Äußerung von Friedi Bobic bei Hertha oder sowas, aber das war nie ernsthaftes Thema. Scouting-Abteilung und Kaderplanung ist breit aufgestellt, wird noch breiter aufgestellt. Die Anspielung auf die nicht so gelungenen Transfers, ich denke, da redet man jetzt über Schulz, über vielleicht auch Hazard mit Abstrichen, vielleicht auch Brandt etc. Emre Can vielleicht sogar noch, die kostspielig waren, aber eben nicht diesen durchschlagenden Erfolg gebracht haben. Ja, aber da muss ich auch sagen, das sind jetzt vielleicht nicht zwingend Spieler, die durch Scouting gekommen sind, wo irgendwie man danach gefahndet hat, welcher Spieler könnte denn mal einer werden, sondern die Spieler sind ja relativ bekannt, bei denen hat man dann eine gute Datenlage und sich eben dazu entschieden. Das muss im letzten Endes der Sportdirektor mitentscheiden, nach Absprache mit dem Trainer, natürlich auch nach Absprache mit der Geschäftsführung. Aber ein Vetorecht, also wenn jetzt der Trainer sagt, irgendwie auf keinen Fall, den lasse ich nicht spielen, dann muss man da eher mal überlegen, ob die Zusammenarbeit da so gedeihlich ist. Das ist aber auch, glaube ich, selten vorgekommen. Also es gibt natürlich Wünsche des Trainers und ich glaube, immer wieder mal muss man auch dem Trainer einen Wunsch erfüllen, einen Wunschspieler ihm zukommen lassen. Aber perspektivisch brauchst du natürlich auch Typen und Kandidaten, die den Club weiterbringen, denn im Zweifel ist der Spieler mal länger da als der Trainer.
Ja, ja, bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren auf jeden Fall. Von daher. So, da möchte ein Hörer über die Rolle von Mats Hummels reden. Sollte okay. man ihm nicht eine neue Rolle anbieten in einer Dreierkette vor der Abwehr, so eine Art neuer Libero? Er ist im Spielaufbau weiter überragend. Sollte er den Zweikampf verlieren, muss er nicht mehr in den Sprint wie Süle. Nee, wie Süle ist nicht richtig, weil Süle und Nico aufpassen. Oh. Mhm.
Ja.
Was sagst du? Könnte er das?
Das wäre das Modell Matthias Sammer vor 25 Jahren quasi. Der ist zwar eigentlich der Libero, turnt aber immer vorne rum. Ich weiß nicht, ob das von den taktischen, systematischen Gegebenheiten so wäre. Aber ja, klar. Also Mats Hummels ist ja noch da, auch wenn Süle und Schlotterbeck kommen. Und da bin ich gespannt, wie sich diese Konkurrenzsituation, muss man ja tatsächlich auch so sagen, dann positiv auswirken wird oder eben nicht. Mats hat immer noch große Qualitäten und viele messen ihn nur an der Schnelligkeit, an der läuferischen Schnelligkeit. Das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen, denn was er natürlich immer noch in Antizipation schafft, was er manchmal noch mit Vorwärtsverteidigen schafft, was er im Spielaufbau kann, was er einfach an Stabilität für die Mannschaft und an Hilfestellung für die Mitspieler liefern kann, ist immer noch groß und gut. Und die Frage ist, wie lange sein Körper das so mitspielt und wie lange er ja dann eben noch einen wesentlichen und relevanten Teil der um die 50 Saisonspiele bestreiten kann. Und da wird er selber in sich hineinhorchen. Clubchef Aki Watzke hat ja vergangene Woche bei unserem 1909-Talk nochmal gesagt, so, ne, da haben wir überhaupt keine Eile, da schauen wir mal im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, wie das so weitergeht, wie die Jungs, damit meinte er Mats Hummels und auch Marco Reus, dessen Vertrag ja auch im kommenden Jahr ausläuft, in die Gänge kommen, wie wichtig sie noch sind, wie oft sie das Top-Niveau noch erreichen, um mithalten zu können. Und dann kann man mal entscheiden. Aber dieses eine Jahr, auf jeden Fall, sind beide noch da. Und ich bin gespannt, ob dann der Konkurrenzkampf in der Abwehr auch Mats Hummels mal auf die Bank befördert und wie das dann mit ihm weitergeht.
Mats Hummels ist ja neuerdings großer Freund der Dreierkette, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass beide nochmal ein Jahr verlängern werden. Beide werden nochmal ein Jahr verlängern zu geringeren Bezügen und dann ihre Karriere, ich glaube auch sogar beide in Dortmund beenden. Bei Hummels könnte ich mir gegebenenfalls noch vorstellen, dass er vielleicht nochmal in die Major League Soccer wechselt oder sowas, aber das glaube ich bei Marco Reus tatsächlich nicht. Ich glaube, eigentlich meine Tendenz ist, beide hören dann 2024 gemeinsam auf.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch schon früher passiert. Denn wenn du dieses Credo vom Umbruch und wir machen was neu ernst nimmst, dann musst du natürlich auch ein paar alte Zöpfe abschneiden, wo es vielleicht mal ein bisschen wehtut. Beide sind Großverdiener im Kader und sind nicht Leistungsträger oder nicht immer Leistungsträger und die entscheidenden Unterschiedsspieler bei Marco Reus. Ist die Quote, was Scorerpunkte angeht, immer noch gut. Bei Mats Hummels gibt es die Verletzungsproblematiken dazu, vor allem mit seinem Knie. Jetzt kriegt er Konkurrenz da hinten. Bei Reus muss man schauen, wie hoch er dieses Niveau von Output halten kann. Ja, und dann musst du dir überlegen, klar, dann geht es natürlich nur darum, noch vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen, dann müssten sie für deutlich weniger Geld arbeiten. Ich glaube, das ist klar. Und der BVB hat in den vergangenen 2-3 Jahren, und das finde ich, hat auch insgesamt so ein bisschen so eine Schmeckle oder eher eine Disbalance. Die Leistungsträger waren oft die jungen und ganz junge Spieler. Dembélé, Sancho, Haaland, ja, Bellingham jetzt 18. Und die Großverdiener waren die Alten, die aber nicht immer selten die Unterschiedsspieler waren. Und das muss, glaube ich, mal wieder ein bisschen ins Reine kommen. Und vor allem braucht es dann vielleicht auch nochmal einen Zwischenbau dazwischen mit Mitte-20-Jährigen, die eben auch gute Jungs sind, die helfen können und der Mannschaft einfach Stabilität verleihen. Und da muss Leistung, Gehalt und Altersstruktur ein bisschen angepasst werden. Und dann muss man natürlich auch über mit die prominentesten Spieler im Kader reden.
Wo wir schon bei jungen Spielern sind, ist Beino Gittens nächste Saison als Stammspieler eingeplant. Das also, wird hier gefragt.
Ja, auf jeden Fall für den Kader der Profis und Stammspieler kann er, sollte er auch, glaube ich, noch nicht sein. Er ist noch 17, er wird erst noch 18. Aber er wird regelmäßig eben bei den Profis einsortiert und da mittrainieren und auch spielen. Wir haben gesehen, dass er da ganz viel drauf hat, dass er der Mannschaft eben mit seinen Fähigkeiten, die sonst wenige oder keiner im Kader hat, da auch wirklich helfen kann. Und ich bin gespannt. Also ich hatte mich natürlich deutlich an Jadon Sancho erinnert, wie der seine ersten Profispiele gemacht hat und nach da aufgebaut wurde. Ich erinnere mich an Peter Stöger, was hat er damals gesagt? Den Zirkus muss er weglassen und dann ein bisschen effizienter werden und dann kriegen wir ihn schon. Also ich glaube, spätestens Lucien Favre hat ihn ganz gut hingekriegt. Und das wird ähnlich auch bei JB Bynoe-Gittens laufen. Also herausragend veranlagter Spieler und einer, der sehr früh, in sehr jungen Jahren, glaube ich, schon da auch eine wichtige Rolle spielen kann. Aber wir haben eben darüber gesprochen, schickst du so einen Jungen alle 3 Tage in den Wettbewerb auf höchstem Niveau. Ich glaube, du musst ihn peu à peu einsetzen und da ein bisschen variabler sein, Belastungen steuern, den Sprung jetzt, die physische Anforderung, die sich ja vielleicht nicht im ersten, zweiten Spiel dann irgendwie niederschlägt, aber auf eine Strecke von 3, 4 Wochen oder 8 Wochen, da muss er darauf vorbereitet werden, weil er auch, das ist bei ihm nochmal speziell, aufgrund der Corona-Situation und eigener Verletzungen fast 2 Jahre kaum gespielt hat. Ich glaube, er hat jetzt 5 mal 90 Minuten gespielt oder sowas überhaupt, weil die A-Jugendzeit mit Covid quasi flach gefallen ist. Dann hatte er Sprunggelenksverletzungen und einmal was an der Schulter. Ist erst im vergangenen November in der U19 langsam rangeführt worden, aber auch das immer nur Metalleinsätzen. Ich habe es kürzlich für die Geschichte, die ich zu seinem Hintergrund und seinem Werdegang aufgeschrieben habe, nochmal nachgeschaut, aber es dürften nicht mehr als eine Handvoll Einsätze über 90 Minuten sein und dementsprechend. Erwartungshaltung hoch, ist berechtigt, aber bitte jetzt noch nicht im August und September das Maximum erwarten.
Ja, das glaube ich auch, dass man da mit ihm sehr viel Geduld haben muss. Und du hast jetzt gerade auch schon so eine Verletzungshistorie angesprochen. Gerade bei jungen Spielern muss man da besonders aufpassen. Hoffentlich geht das gut. Sabitzer wird hier als Personalie ins Spiel gebracht, als Sechser, weil auch berichtet wird, dass er für 15 Millionen Euro die Bayern verlassen könnte. Ist eigentlich ein sehr guter Spieler, hat bei den Bayern überhaupt nicht reingefunden.
Hat nicht funktioniert in München, trotz seines Trainers, ja, den er da dabei hatte. Aber auch starker Konkurrenz halt, ne? Da an so einem Kimmich kommst du halt auch nicht vorbei.
Nee, Kimmich ist natürlich auch überragend, ja. Und? Sabitzer in Dortmund?
Oh, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran.
Glaubst du denn, dass Marcel Schmelzer eventuell der neue Leiter Lizenzspielerabteilung werden könnte? Oder sollte man sich mal einen externen anderen Blick ins Boot holen, fragt John.
Boah, interessante Frage. Ich glaube schon, dass Marcel Schmelzer so viele Verdienste im Borussia Dortmund hat, dass der Club auch ihn irgendwie einbinden möchte. In welcher Form und ob er tatsächlich irgendwie in dieses Profigeschäft, Profibusiness rein möchte, kann ich gerade gar nicht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass er eher eine andere Rolle sieht für sich, an der er mehr Freude hätte. Im Hinterkopf muss man natürlich mal Nuri Sahin haben, ne? Der aus von sich selbst heraus auch gesagt hat, ne, er möchte natürlich irgendwann Cheftrainer bei Borussia Dortmund sein, hat er vor ein paar Jahren mal in einem Interview gesagt. Macht jetzt gerade in der Türkei seine Erfahrungen und seine Lehrzeit und ja, das würde mich nicht wundern, wenn man den in Dortmund irgendwann nochmal sieht, in welcher Funktion dann auch immer.
Na gut, wenn er Trainer sein will, dann bleibt nicht mehr viel anderes übrig.
Ja, muss ja nicht gleich bei den Profis einsteigen, ne?
Ist richtig. Ja. Ist richtig. Ja, Enrico Maaßen macht bei der zweiten so einen guten Job, der wird nicht noch 10 Jahre da Trainer bleiben.
Ah, der wird irgendwann nicht mehr zu halten sein, leider.
Sehr schade. Ist ein bisschen das Los der zweiten, die jetzt in Kaiserslautern vor 50.000 Zuschauern auf dem Betze gewonnen hat.
Yes, 3-1, ein super Spiel.
Ja,
ja. Ja, richtig gut. Und Kaiserslautern damit ja, den Aufstieg schon fast verbockt hat, vermiest hat.
Am Freitag spielt die zweite gegen den SC Verl. Habe ich überlegt, ob ich da hingehen soll, weil ich ja auch nur 10 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt wohne. Ja. Aber ich muss zum Handball nach Hamm.
Ja. SV Hamm?
ASV Hamm Westfalen, die momentan einen Punkt hinterm Aufstiegsplatz liegen. Da wäre ich stark dafür, dass die aufsteigen, weil wenn man da nur eine halbe Stunde zum Bundesligisten fahren muss, BHC in Wuppertal und Solingen auch nicht so weit weg,
ja,
käme mir entgegen. So, Bester BVB-Podcast seit Jahren.
Ach, jetzt geht das wieder los.
Pflichtprogramm mit Moderator mit Top-Frisur.
Wer macht das denn neben dir noch?
Es gab ja mal eine Zeit, vor ziemlich genau einem Jahr musste ich drei Folgen musste ich leider passen aufgrund meiner Corona-Infektion, die wirklich so mies war, dass ich es auch körperlich gar nicht geschafft hätte.
Aber die Folgen waren dann gut.
Die Hörerzahlen nicht. Nein, ist alles in Ordnung. So, eiskalt ausgekontert den Jürgen für diese unverschämte Äußerung. Welchen Sechser würdet ihr favorisieren? Sangaré von PSV? Oh, Arnold, meint der Maxi Arnold?
Ja.
Oder eigentliche Sechser wie Leimer, Schlager und dann nennt er noch seinen Favoriten Salih Özcan. Jugendpotenzial, zweikampfstark, laufstark, willig, Vertrag bis 23. Mhm.
Ja. Ja, alles spannende Kandidaten, wobei irgendwie, ja, Xaver Schlager halt nicht so der richtige Sechser ist, sondern eher eigentlich...
Jetzt Achtung, Box-to-Box-Spieler.
Ja, genau.
Oh, ich kann es nicht mehr sagen.
Ja, ja, spannende Namen. Gibt es noch den Kamara aus Marseille, der interessant ist, genau. PSV waren wir gerade.
Ja. Oh, Kamara aus Marseille? Kommt der?
Steht auf der Liste. Aber nicht ganz oben. Ich habe mich kürzlich mit einem BVB oder mit einem Fußballfachmann unterhalten. und dann haben wir kurz gesponnen und uns eine Welt ausgedacht, die...
Was hat Dirk denn erzählt?
Nein, ja, das ist ein anderer Fachmann. Und da hatten wir Saul auf dem Schirm. Saul. Atletico, in Chelsea nicht zurechtgekommen bei Thomas Tuchel. Chelsea hat ihn ja so mit so einer merkwürdigen Konstruktion geliehen, um ihn dann zu kaufen oder sowas, aber denen sind ja jetzt mal geschäftlich die Hände gebunden im Sommer. Und der hat natürlich bei Atletico unter Simeone eine Riesenzeit gehabt. Aber ich glaube, da müssen wir im Zusammenhang von Borussia Dortmund nicht lange drüber sprechen, aber ich bin gespannt, wo der landet. Das ist auch so ein richtig fieser Sechser, der dem Gegner das Spiel madig machen kann. Gespannt, wo der landet.
Sehr viele Fragen zu den Spielern, die auf der 6 spielen könnten. Deswegen haben wir gerade schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Marvin Hitz eventuell zurück zu Augsburg?
Ja, es gab, glaube ich, die Überlegung in Augsburg, weil die da mit Gikiewicz nicht so 100% glücklich sind. Und Marvin Hitz war eigentlich angedacht, dass er noch irgendwie sein letztes Jahr Vertrag in Dortmund erfüllt und hier als Reservekeeper dabei bleibt. Wie zu hören ist, kann er sich aber auch durchaus was anderes vorstellen. Das Torhüter-Thema schien beim BVB ja eigentlich komplett erledigt zu sein, haben wir auch so geschrieben vor 3-4 Wochen. Dann hast du Kobler als 1, Hitz als 2, Lotka unbehauen plus Ostrinski aus der U19 für die U23 und hast eigentlich ein coole Torhüter-Kombo. Jetzt wird es beim Lotka nochmal spannend, weil der natürlich jetzt in Berlin so gut ist, dass er im Zweifel da bleiben kann oder muss. Da gibt es jetzt vertragliche Unstimmigkeiten oder juristische Spitzfindigkeiten und die werden sich mal überlegen. Die Berliner wollen ihn gerne halten. Der BVB hat ihn ja eigentlich schon verpflichtet und verkündet, wie es da weitergeht. Wenn jetzt Hitz auch noch geht, dann sind plötzlich irgendwie ja, 2 von den 4 bis 5, die eingeplant waren, doch noch weg und doch noch vakante Posten. Sollte Hitz gehen, wäre Lotka auch nicht als Nummer 2 eingeplant gewesen. Also es geht jetzt darum tatsächlich, ne, vielleicht muss der BVB noch einen Ersatztorhüter finden. Da sind sie dabei. Vielleicht brauchen sie auch noch einen für die U23, der das Potenzial hat, sich zumindest bei Champions League etc. auch mal mit dem Kader der Profis zu bewegen, wie das Luca Unbehauen hat. Wostklinski, der gerade aus der U19 kommt, wird er vielleicht noch ein Jährchen brauchen. Also wie der Fußball und dieser Transfermarkt und dieses manchmal absurde Geschäft dann so spielt. Vor 4 Wochen schien alles klar und plötzlich ist es relativ wenig eindeutig.
Ja, also Unbehauen gilt ja als sehr, sehr großes Talent. Schon seit vielen Jahren, also seit vielen Jahren, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber seit einigen Jahren spricht man über ihn. Mal sehen, Kobel ist natürlich absolut gesetzt, wie sich das auf der Torhüterposition entwickelt. Wir haben noch so viele Fragen. Oh, Wahnsinn.
Aber wir haben auch schon viel erzählt, oder?
Ja, wir haben auch schon viele beantwortet. Ich habe ja die ganzen Guerrero-Fragen quasi in eine gepackt, mehr oder weniger.
Lang über Rafa gesprochen.
Ja. Kann es sein, dass Renier vertraglich zugesicherte Einsatzminuten hat, die der BVB erfüllen muss? Er hat in 2 Jahren nichts gezeigt, was Einsätze bei den Profis rechtfertigt, ist zudem in ein paar Monaten weg und wird bei Einwechslungen trotzdem oft unseren Talenten vorgezogen.
Ja, finde ich auch merkwürdig und auch nicht nachvollziehbar. In München muss man auch sagen, okay, da kannst du so einen Jamie Bynoe Gittens da in München in den Klassiker in die Schlacht zu werfen, damit verheizt ihn eigentlich, das kannst du nicht bringen, dann bricht er dir weg. Aber warum der eingewechselt werden sollte als dann irgendwie ein Youssoufa Moukoko, leuchtet mir nicht ein. Verstehe ich nicht. Ob es da vertraglich irgendwelche Hintergründe gibt, glaube ich nicht, aber ausschließen kann ich das auch nicht.
Welche Enthüllung hat Watzke euch off-cam zur Aufnahme des 1909 Talks verraten, die ihr nun mit uns teilen möchtet? Keine.
Keine.
Es tut uns leid. Es tut uns sehr leid. Hier werden wir als Halunken bezeichnet. Ein schönes Wort.
Ja, Halunke ist ein wunderschönes Wort. Ja.
Jetzt gucke ich nochmal.
Ich überlege gerade, ob ich am Samstag grillen sollte.
Nach dem...
Oder am Sonntag.
Auswärtssieg in Fürth?
Ja.
Kannst du cool. Drei im Weckler grillen?
Ja, ich bin dann nicht in Fürth, sondern feier Kindergeburtstag. Da könnte man abends doch noch grillen, oder?
Da kannst du auch während des Kindergeburtstags grillen.
Ja?
Das Wetter soll jetzt stetig super, besser werden.
Super.
Ich bekomme nächste Woche...
Sonne.
Und ich bekomme nächste Woche Besuch aus Australien.
Ja.
Ein guter Freund von mir, mit dem ich in Genua mal zusammen in einer WG gelebt habe, Yoon, ist dann der einzige Mensch überhaupt, der dann schon überall gewesen ist, wo ich gewohnt habe. Und kommt aus Melbourne. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber ich freue mich sehr und ich denke, ich werde ihm mal zeigen, was in Dortmund so geht.
Ja, und dann könnt ihr ein bisschen über Aussie Rules Football sprechen.
Er ist auch Fußballfan tatsächlich. Und ich denke, ich werde Eintrittskarten organisieren für das letzte Heimspiel gegen Hertha.
Oh, das wird schwer. Schon ausverkauft.
Ja? Ist das so? Ich kriege das hin. Ist kein Problem. Ich wusste gar nicht, dass der Vorverkauf schon angefangen hat.
Na, aber ich glaube, das war direkt ausverkauft irgendwie. Ja.
Dann gucken wir mal.
Also straf mich Lügen, falls dem nicht so ist, aber so war mein Infostand bislang.
Dann ist aber was los. Es wird noch einiges gefragt zu Marco Rose.
Ja, also natürlich, ne, die letzten beiden Spiele, er hat es selber gesagt, der letzte Eindruck bleibt, wenn nochmal zeigt, wie man sein Jahr dann auch abschließend bewerten muss. Er ist nicht vom Glück verfolgt worden, das muss man deutlich so sagen. Er hat aber auch noch nicht bewiesen, dass er der Supertrainer ist, der BVB eine lange Ära prägen könnte. Aber im zweiten Jahr wird er sich beweisen müssen. Mehr denn je.
Oh, das ist interessant hier, was das Thema Wertschätzung angeht.
Jetzt habe ich es doch gerade abmoderiert, jetzt machst du noch einen auf.
Nein, eine Frage muss ich ja noch stellen.
Okay.
Hallo an den schlottigsten Podcast in Schwarz-Gelb. Ich hole mal etwas aus. Kalle Rummenigge hat in Sachen Süle gesagt, dass Wertschätzung in Geld ausgedrückt wird. Brazzo hat gesagt, er hätte zu viel Geld verlangt. Beim BVB wird er jedoch bestimmt nicht mehr verdienen.
Nee.
Ja, so, das ist die erste Geschichte.
Ich glaube, er verdient beim BVB ungefähr genauso viel, wie er in München verdient hätte oder hat. Und die Wertschätzung hat er dann aber nicht in Geld ausgedrückt bekommen, sondern darin, dass sich die gesamte Clubspitze auf den Weg gemacht hat und sich mit ihm getroffen hat und ihn überzeugt hat, dass Borussia Dortmund das Projekt ist, das für ihn jetzt das nächste und richtige ist.
Schlotti hat sich auch gegen finanziell bessere Angebote entschieden. Ginter geht zum SC Freiburg zurück, Jovic will plötzlich zum BVB. Meine Frage, erleben wir eine Trendwende bei vielen Spielern, die Wertschätzung, Nestwärme und sportliche Entwicklung doch über das Geld stellen? Ich habe genau hingehört übrigens, dass ich mich als Olli Dietrich Fan von Sport geoutet habe.
Sport? Neues vom Sport?
Ja.
Ja.
Kennst du den finnischen Ausnahmebiathleten Hunde Anleihen?
Ja, und den Skispringer Ficker Hyänen.
Mhm. Ja. Fantastisch.
Ja. Ein Ergebnis vom Boxen? 3. Immer mehr Gewichtheber spielen Mau Mau. Der Grund, Mau Mau ist nicht so schwer. Fantastisch.
Aber kann man alles bei YouTube auch noch finden.
Herrlich, herrlich.
Solltet ihr mal vorbeischauen.
Das waren noch Samstagnächte gewesen.
Ja, fantastisch. Oh, Mirko Nonchef ja vor einiger Zeit leider verstorben.
Ja.
Großartiger Comedian. Ja, was kann man dazu sagen? Das ist die letzte Frage, um die wir uns heute kümmern werden.
Ja, also Schlotterbeck hatte sicherlich dann, als die Bayern dann nochmal irgendwie das versucht haben, soweit ich weiß, durchaus ein gutes Angebot hingelegt. Da war aber längst mit Dortmund alles klar. Bei Süle war es eindeutig, ne, dass er Wertschätzung vermisst hat. Ob das ein dauerhafter Trend ist, das wage ich mal zu bezweifeln, dafür ist immer noch zu viel Geld im System und dafür entscheidet auch immer noch Geld zu viel über Wohl und Wehe und hin und her. Aber es ist zu begrüßen und da sind die genannten vielleicht dann gute Beispiele dafür, dass das höchst dotierte Angebot nicht immer das Beste sein muss und die Station oder der Club, der am meisten bietet, nicht unbedingt der beste Ort, um die Karriere fortzusetzen. Davon haben wir viele Beispiele gesehen und ich glaube, wenn das bei dem einen oder anderen durchsickert, dass Inhalt und Konzept und Passgenauigkeit des Profils zum Club passen und nicht automatisch das höchst dotierte Angebot den Zuschlag bekommt, dann ist Borussia Dortmund auch wieder mehr im Geschäft. Denn der BVB kann all das bieten, eine wunderbare Plattform, um sich zu entwickeln für junge Leute, eine gute Anlaufstelle für schon gestandenere Profis, die vielleicht mal einen Titel holen wollen, aber jetzt auch einfach vernünftig arbeiten wollen, ohne ein bisschen zu viel Trara und drumrum. Und wenn es dann eben nicht das oberste Regal beim Gehalt sein muss, dann ist der BVB ja auch im Rennen, der auch, selbst wenn sie immer betonen, die Bayern können 150, 180 Millionen Euro mehr zahlen und damit eben 10 Gnabrys mehr, muss keiner, der bei Borussia Dortmund arbeitet und angestellt ist und einen Profivertrag unterschreibt, dann auch noch dann Hunger leiden.
Apropos Hunger. Ja. 11:30, Zeit für Mittag.
10:30. Ich muss los.
11:30 habe ich gesagt.
Nein, 10:30. Ich muss los.
Ja, du musst los. Alles klar, Jürgen.
Ja?
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne. Sag ich dir.
Ruhrnachrichten.de, ja. @rnbvb bei Twitter, folgt @JürgenKors, folgt @SaschaStaat und schließt ein Plus-Abo ab, wenn ihr denn möchtet, hört BVB
das
Kompakt.
Das ist sehr zu empfehlen.
Jeden Morgen um 6.30 Uhr bis Saisonende. Dann geht's in die Sommerpause mit diesem Format logischerweise, weil die Saison ja auch bald zu Ende ist. Wir müssen also bald auch hier bei uns auf die Saison zurückschauen. Mal gucken, wie wir das auch lösen. Vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen externen Gast. Irgendwann wird es auch wieder BVB-Podcast vor Publikum geben. Hoffe ich zumindest.
Ja.
Haben wir lange nicht mehr gehabt.
Hoffe ich mit.
Ja. Gucken wir mal. Und unser WM90-Spezial wird im Sommer laufen. Wir gucken mal, wer da für uns zur Verfügung steht. Eventuell ein Weltmeister von 1990. Gibt ja den einen oder anderen, der hier in der Nähe wohnt. Von daher, auch der Jürgen heißt übrigens tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja. Da hätte ich eine Idee, wen wir einladen könnten.
Mir fallen zwei ein, aber der war ja, wohnt auf jeden Fall nicht hier in der Nähe.
Nee. Jay Göpping.
Ja.
Jay Göpping. Das war's. Mit diesem Schabernack verabschieden wir uns. Habt eine gute Woche.
Tschüss. Ja, Lunken.
Tschüss. Ciao.